Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
So ist es, wenn sich alte, weiße Schwule mit jungen, queeren Schwarzen streiten, dann kann das gut mal so klingen wie in dieser Filmszene aus der Netflix-Serie Stadtgeschichten.
You have no idea. This world that you get to live in, with your safe spaces and your intersectionalities.
And gay marriage.
Fucking without condoms.
All of it. This entitlement you now have to dignity and visibility as a gay person. Do you even know where that came from? Do you know who built that world? Do you know the cost of that progress? No, of course not. Because it would be more than your generation could ever bear to comprehend.
Er, der ältere weiße Schwule, schäumt vor Wut. Er, dessen Generation doch Großes geleistet habe, der Knast und Verfolgung riskiert habe, um das Recht auf gleichgeschlechtliche Liebe zu erkämpfen, dürfe jetzt keine Wörter wie Transe mehr benutzen, weil ihm das junge, queere Hedonisten verbieten würden. Das regt ihn auf, diesen Mann, denn das sei undankbar und respektlos. Kämpfe innerhalb der queeren Community, gleich Thema hier im Kompressor, sein Holocaust-Comic-Maus machte ihn weltberühmt. Als erster Comiczeichner überhaupt wurde Art Spiegelman dafür mit dem renommierten Pulitzerpreis ausgezeichnet. Jetzt sollte Spiegelman einen Essay für den Geburtstagsband des Verlages der Marvel Superhelden-Comics beisteuern. Doch daraus wurde nichts. In Anspielung an den größten Widersacher des patriotischen Superhelden Captain America, Red Skull, sprach Spiegelman vom Orange Skull, der ganz Amerika heimsuche. Gemeint war mit diesem Widersacher natürlich Donald Trump, was dem Verlag offenbar zu weit ging. Spiegelman wurde aufgefordert, die entsprechende Passage zu streichen. Begründung: den Marvel-Comics sei es weiterhin wichtig, Zitat, unpolitisch zu bleiben, und Marvel werde daher nicht zulassen, dass es ihre Publikationen, dass er politisch Stellung beziehe. Mein Kollege Markus Dichmann aus Köln ist ausgewiesener Superhelden-Fan und Auskenner. Herr Dichmann, nachdem Marvel ihn so nicht drucken wollte, ist Spiegelmans Essay nun in Gänze im britischen Guardian erschienen. Worüber genau schreibt Spiegelman genau in diesem Artikel?
Ja, vielleicht muss man dann noch dazu sagen, dass dieser Essay eigentlich das Vorwort zu einem Sammelband Marvel Comics 1939 bis 1949 sein sollte. Das ist die Anfangszeit von Marvel Comics und eine Zeit, in der vor allem jüdische oder zumindest aus jüdischen Familien stammende Zeichner und Autoren die großen kreativen Köpfe waren. Beispiel: Captain America stammt eben aus dieser Zeit mit seinem berühmtesten Cover, wo Captain America Adolf Hitler mit einem Schlag aufs Kinn K.O. haut. Und Spiegelman beschreibt jetzt, dass das natürlich kein Zufall war, dass jüdische Migrantenkinder Heldenfiguren erschufen, in denen sie einmal ihr eigenes Leben in den USA thematisierten, schwierige wirtschaftliche Lager, die eigene Einwanderungs- und Diskriminierungserfahrung. Aber noch größer gedacht, könnten das Helden sein, um das Dunkle auf der Welt zu bezwingen, die eben auch im Zweiten Weltkrieg kämpfen. Und jetzt kommt's. Das sei praktisch ein Kampf, schreibt Spiegelman, den sie noch heute fortsetzen würden, denn der Faschismus erstarke weltweit und es gäbe da eben diesen Orange Skull, der an den Red Skull erinnere. Der Red Skull ist ein ekliger Nazi-Wissenschaftler, dessen Kopf einem verzerrten roten Totenschädel gleicht. Und der sei eben in Form des Orange Skull heute Realität geworden.
Jetzt weist also Spiegelman nach, dass Marvel in den 30er, 40er Jahren eben sehr wohl politische Überzeugungen transportiert hat. Sie haben es gesagt, also zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs reiste Captain America höchst selbst nach Deutschland, um Hitler zu vermöbeln. Ist denn diese politische Färbung vielleicht doch über die Jahre aus den Comics so mehr und mehr verschwunden?
Ich finde, da muss man gleich wirklich ganz, ganz deutlich von Anfang an sagen, dass eigentlich das Gegenteil der Fall ist. Und dafür muss man auch nicht die 60er Jahre immer wieder bemühen. Die gelten so als Höhepunkt der politischen Superhelden-Comics, sondern man kann das auch gut im Hier und Heute sehen und auch an der Person Trump. Denn Trump tauchte bisher zweimal in Marvel-Comics auf. Der erste Auftritt, da steht er mit seiner Limousine in der Notfallzufahrt eines New Yorker Krankenhauses, bis ein Superheld namens Luke Cage, ein schwarzer Superheld, kommt und die Limousine aus dem Weg räumt. Trump droht mit Klage, Superheld droht mit Schlägen und Trump verzieht sich kleinlaut wieder. Dann noch eine Ecke heftiger, zweiter Auftritt, da fliegt er als so ein kurzbeiniger, riesenbabymäßiger, gemeiner Roboter, eine extrem durchgeknallte Story, durch die Gegend und versucht, Leute zu überreden, mit ihm eine Mauer zwischen Mexiko und Texas zu bauen. Das kennt man ja auch. Also, zwei irgendwie peinliche Auftritte für ihn, aber man muss sagen, das waren Auftritte, bevor er Präsident war. Und daraus kann man eine Marvel-Tradition ablesen, dass die US-Präsidenten in Marvel Comics auftauchen, dass sie aber auch in irgendeiner Weise gewürdigt werden, selbst wenn es in einem kritischen Umgang geschieht, wie das bei George W. Bush der Fall war. Der musste in Sachen Patriot Act einiges einstecken. Und ich meine, bei Barack Obama ging es so weit, dass er auf einem Spider-Man-Cover zu sehen war, so mit Daumen hoch und Thumbs up, good feel message irgendwie. Und Trump taucht eben bisher noch nicht auf. Und das zeigt für mich, dass Marvel Comics mit ihm eigentlich eher fremdeln, als dass sie ihn irgendwie, naja, hofieren würden.
Jetzt spielt in dieser ganzen Gemengelage offenbar auch doch eine ziemlich zentrale Rolle der Marvel-Chef Ike Perlmutter. Wo steht der eigentlich politisch?
Ja, der könnte in der Geschichte tatsächlich interessant sein. Perlmutter ist Präsident erst einmal von Marvel Entertainment, wo alles reingehört, was Marvel so macht. Comics, Filme, Fernsehsendungen, Videospiele, Spielzeug und so weiter. Und ist ein öffentlich bekannter Trump-Supporter. Der hat Millionen Beträge für verschiedene Kampagnen von Trump hingelegt. Und das, wenn man das übrigens mal erwähnen darf, mit Blick auf den Beginn unseres Gesprächs. Ike Perlmutter, geboren in Israel, in den 60ern mit angeblich nur $250 in der Tasche in die USA eingewandert, wo er auf einem jüdischen Friedhof gearbeitet haben soll. Also eigentlich einer mit so einer Migrantenbiografie wie die ersten Marvel-Schreiber und viele andere Amerikaner heute ja auch. Aber wie auch immer, dieser Perlmutter ist jedenfalls der Grund, dass es Trump-Gegner in den USA gibt, die sagen, man müsste sogar die Marvel-Comics boykottieren. Und jetzt könnte man natürlich den Verdacht in den Raum stellen, dass dieser Perlmutter, dieser Trump-Supporter, da seine Finger im Spiel hatte, eben Spiegelmans Vorwort zu kicken. Da würde ich aber doch zumindest nochmal auf diese Struktur von Marvel hinweisen wollen, denn Perlmutter ist Präsident von Marvel Entertainment, nicht von Marvel Comics. Die haben ihre eigene Geschäftsführung und ihren eigenen Chefredakteur, und wenn selbst bei einem riesen Baby-Killer-Roboter nicht eingegriffen wird, warum hätte er es dann an dieser Stelle tun sollen? Also ich hoffe, da kommen noch mehr Details ans Tageslicht.
Anstelle des Art-Spiegelmann-Essays erscheint die große Marvel-Geburtstagsschrift jetzt mit einem Beitrag des ehemaligen Herausgebers, und Spiegelmans Beitrag, der ist aber gerade online im Guardian nachzulesen. Für uns hat Markus Dichmann den Fall eingeordnet. Ganz herzlichen Dank dafür und tschüss nach Köln. Alte weiße Männer genießen derzeit nicht die beste Reputation. Interessanterweise geraten aber gerade nicht nur alte weiße heterosexuelle Männer in die Kritik. In der LGBTQI-Bewegung tut sich ein immer größerer Graben zwischen den jungen queer feministischen Aktivistinnen auf der einen Seite und den alten weißen schwulen Männern auf der anderen Seite auf. Jüngster Schauplatz dieses Streites ist das Schwule Museum in Berlin. Manche sehen es in der Hand alter Privilegienverteidiger, die fürchten, das gute alte Museum werde von Queer-Aktivistinnen und Aktivisten unterwandert und ausgebootet. Die Publizistin Andrea Rödig ist uns jetzt aus Wien zugeschaltet. Frau Rödig, für Menschen, die jetzt nicht so fest in dieser Szene zu Hause sind, wie würden Sie diese Konfliktlinie näher beschreiben? Also was werfen denn die, sagen wir mal, alten, weißen, schwulen Männer der nachwachsenden Queer-Generation vor und umgekehrt?
Naja, ich glaube, die ältere schwule Bewegung sozusagen hat tatsächlich, glaube ich, das Gefühl, dass sie unterwandert werden, also von neuen politisch viel, also auf eine andere Weise radikaleren jungen Aktivistinnen, die jetzt da auch das Programm machen und auch eben ein feministischeres, antipatriarchales Programm machen, während wiederum die Seite jetzt der Queer-Leute das Gefühl hat, da ist ein Establishment an der Macht, die sind mittlerweile relativ gut integriert. Die waren, und das muss ich dann sagen, so retrospektiv, die waren rassistisch, die waren antifeministisch, die haben einfach nur sich selber sozusagen da reingesetzt. Und es geht dann auch nochmal um Identitätskonstruktionen. Was ist eigentlich ein schwuler Mann? Also heute würde man sagen, ich will gar nicht mehr schwul sein, sondern ich bin non-binary und ich bin viel queerer, das heißt flüssiger, aber dafür in einer gewissen Weise politischer auf anderen Ebenen. Also es sollen vor allem immer migrantische Aspekte mitbenannt werden, es sollen antikapitalistische Aspekte mitbenannt werden, antipatriarchale Aspekte. Das kommt, also ich denke, so gehen die Linien gegeneinander. Das sind zwei verschiedene Politikstile.
Aktivisten wie Elmar Krauser und Jan Feddersen werfen, wenn ich es richtig verstanden habe, der nachwachsenden Queer-Generation aber auch vor, im Grunde nicht wirklich zu würdigen, was diese alten Recken der ersten Generation geleistet haben. Sehen Sie diesen Vorwurf berechtigt?
Ja, so ein bisschen schon. Gut, die Neuen wollen immer sozusagen sich in einer gewissen Weise etablieren, indem sie erstmal die Alten A nicht verstehen und dann auch finden, okay, das ist jetzt gegessen, das ist Schnee von gestern. Und ich finde aber auch, man müsste sehen, okay, das und das habt ihr geschafft. Und also ihr habt eben, also ich meine, es gibt jetzt die Ehe für alle, es gibt Adoptionsrechte für Schwule und Lesben. Das ist unglaublich, was da erkämpft worden ist. Und ich finde auch, es müsste sozusagen so ein Stück weit Verständnis dafür sein, auch dann für eine, also eben für eine Kultur, die einfach anders gelaufen ist. Gleichzeitig finde ich, sollte es auch Verständnis der älteren Generation dafür geben, dass es jetzt einfach eine andere Form auch nochmal von, also von Öffnung der Bewegung gibt. Es sind jetzt eben, es sind mehr Identitäten dabei oder mehr Menschen, die sich nochmal anders identifizieren und die wollen nicht unbedingt was komplett anderes. Das sind ähnliche Ziele, die aber jetzt nochmal sich anders äußern. Ja, und von daher glaube ich, genau, sind das sozusagen auf jeden Fall die Linien, die da gegeneinander hauen. In einer gewissen Weise haben natürlich die Älteren das Gefühl, wir werden vergessen, wir werden auch abserviert jetzt. Es ist nicht mehr wichtig, was wir gemacht haben. Und die Neueren haben das Gefühl, wir kommen nicht rein. Ihr habt sozusagen Sprachregelungen, die wir nicht mehr akzeptieren können. Das geht so nicht.
Und würden Sie sagen, dieser Streit betrifft nur die männlichen Teilnehmer, also wirklich die klassischen Schwulen, oder stehen möglicherweise auch die alten weißen Lesben in der Schusslinie?
Ja, die stehen auch in der Schusslinie und auch die liberalen Feministinnen oder die alten Radikalfeministinnen. Also die waren natürlich jetzt nicht so blind gegen Race und auch sind auch nicht so etabliert. Also das heißt, da geht der Vorwurf gegen was anderes. Also oft ist der Vorwurf eben, man sei transphob oder transfeindlich, also gegen transsexuelle Personen, die vor allem und vor allem eben gegen Transmänner. Es gibt dafür sogar ein eigenes Wort, das heißt TERF, also Trans-Exclusionary Radical Feminist zu sein. Und da ist in einer gewissen Weise was dran, weil so eine lesbische Feministin wollte nun mal Sichtbarkeit für Frauen haben und es gibt jetzt ein Problem oder auch so eine Verletzung, wenn plötzlich alte Bündnispartnerinnen als Transmänner auftreten. Und da ist sozusagen ziemlich viel Konfliktstoff drin. Und interessanterweise kehrt mit diesem Vorwurf transphob, der aber sehr schnell, muss man auch sagen, immer kommt, kommt so ein altes Motiv wieder, feministische Lesben seien eigentlich männerfeindlich. Und da sind wir natürlich dann auch wieder not amused über diese Vorwürfe.
Nun ist aus der ursprünglichen LGB-Community, also der Lesbian, Gay, Bisexual Community, mittlerweile eine LGBTQI-Bewegung geworden, also lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, queer, intersex. Kann das sein, dass da möglicherweise jetzt wirklich einfach zu viele Buchstaben, Identitäten, Interessen unter einem Hut sind und deshalb im Grunde so eine Auseinandersetzung fast vorprogrammiert ist?
Naja, ich glaube, Bewegungen zerstreiten sich immer. Die eine Bewegung hat es auch damals natürlich nicht gegeben. Es gab also immer Friktionen zwischen bisexuell und lesbisch, schwul. Also von daher, was der Name eher zeigt, ist, aber was passiert ist, nämlich die Szene hat sich sehr stark ausdifferenziert. Und ich glaube, es sind so zwei Merkmale, die heute anders sind als früher. Und das erste ist der Inklusionsgedanke. Alle sollen eingeschlossen sein und auch benannt werden. Jemanden auszuschließen, jemanden diskriminieren, ist sozusagen das Schlimmste, was passieren kann. Und das ist ein guter und richtiger Gedanke. Aber für die alte Bewegung war der politische Ausschluss gar nicht so das Problem. Also es war eher sozusagen auch noch ein Mittel der Politik. Also ich erinnere mich an die Frauenveranstaltung, wo ja immer stand Women Only oder auch so ein Schildchen mit Männern drauf gemalt, wir müssen leider draußen bleiben. Ja. Also das war comme il faut. Mhm. Das zweite Merkmal, glaube ich, was nochmal ist die Bedeutung der geschlechtlichen Identität, also die das heute spielt. Die alten Selbstbeschreibungen waren schwul-lesbisch, also richtet sich sehr stark nach dem Begehren. Wen begehre ich, Frauen oder Männer, also bezeichne ich mich als schwul oder lesbisch. Und das bestimmt meine Identität. Und heute rückt so eine Selbstbeschreibung in den Vordergrund, die das Geschlecht in den Vordergrund rückt. Also wer bin ich eigentlich? Bin ich cis-weiblich, transmännlich, transweiblich, intersex, non-binary? Also non-binary sehr oft und pansexuell. Und schwul und lesbisch sind da mittlerweile eher so ein bisschen out.
Und haben Sie möglicherweise Vorschläge, wie sich dieses ganze Feld befrieden ließe, wer da auf wen an welcher Stelle zukommen könnte, müsste?
Naja, erstmal glaube ich, es braucht ein bisschen mehr Gelassenheit auf beiden Seiten, denke ich mir. Und dann muss man sich klar machen, dass es wirklich im Kern, so scheint mir, um Generationenkonflikt geht. Also neue Menschen wachsen nach mit anderen Erlebniswelten und anderen politischen Empfindlichkeiten. Also in meiner politischen Sozialisierung war es eben sehr wichtig zu betonen, ich bin auf jeden Fall eine Frau und ich bin lesbisch. Und entsprechend kann ich sozusagen nicht so richtig sehen, warum die sich jetzt alle non-binary und pansexuell nennen wollen. Das entspricht natürlich nicht dem, was ich als politisch befreiend empfunden habe. Wenn ich heute 20 wäre, wäre ich vielleicht auch eher oder wäre das Wort non-binary vielleicht auch der richtigere Marker für das oder für meine Erlebnisweise. Also ich glaube, die Erlebnisweisen finden dann auch immer andere Begriffe, andere Marker, um sozusagen sich auszudrücken. Und ich würde mir wünschen, dass der Ton ein bisschen freundlicher würde, offener für Zwischentöne und dass man sich auch gegenseitig mal klar macht, warum wir welche Konzepte der Politik entwickelt haben und wo sie aus der persönlichen und politischen Geschichte herkommen eigentlich.
Die Publizistin Andrea Rödig über den Grabenkampf schwul bzw. lesbisch gegen queer und wie er sich befrieden ließe. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Ja, gerne.
Das Lesen der anderen.
Hier geht es jetzt um die neue Ausgabe des Magazins für Kunst und Leben. Monopol Elkebuhr ist Chefredakteurin und jetzt mein Gast. Herzlich willkommen.
Danke.
Vom Cover winkt gleich der Button mit dem Motto Neues Deutschland. Ost gegen West, global gegen lokal. Sie beleuchten in dieser Ausgabe, welche Rolle die Kunst in diesen Konflikten spielt. Und zum Stichwort Ost gegen West schreibt ihr Autor Lennart Laberenz über ein spannendes Phänomen. DDR-Kunst erfährt nämlich gerade eine echte Neubewertung. Es gibt da offenbar einen neuen, viel sorgfältigeren Blick. Worauf wird da jetzt geschaut?
Also seine These ist, 30 Jahre nach der friedlichen Revolution ist man jetzt in der Phase einer kunstgeschichtlichen Wiederbetrachtung. Das ist ja auch total plausibel. Direkt danach kann man nie richtig hingucken. Die geschichtliche Aufarbeitung beginnt einfach immer erst ein paar Jahrzehnte später. Und auch eine Aufarbeitung, die eben nicht durch die alten ideologischen Grabenkämpfe geprägt ist. Und da gibt es zurzeit auch große Ausstellungen. Es gibt eine große Ausstellung in Leipzig, die sich der Kunst während der Jahre um die Wende herum widmet. Dann wird jetzt demnächst noch eröffnen eine große Ausstellung in Düsseldorf, die die DDR-Kunst nochmal in so einem großen Überblick zeigt, also zwischen Utopie und Katastrophe, könnte man fast sagen. Und was ihn aber auch interessiert hat, was unseren Autor interessiert hat, war auch, wie eigentlich die Kunst im öffentlichen Raum neu bewertet wird. Der ist da so ein bisschen durchs Land gereist und es gibt gerade in Erfurt zum Beispiel ein Projekt, wo ein großes Wandgemälde rekonstruiert wird oder renoviert wird. Das sind so Glaskacheln von einem spanischen Künstler, Josep Renau Berenguer heißt der und das ist sozusagen ein positives Beispiel, da wird was wertgeschätzt wieder, da wird wieder geguckt, okay, was sagt das für unsere Stadt und dann auf der anderen Seite gibt es in Potsdam das Rechenzentrum, wo ein Mosaik, was eigentlich auch unter Denkmalschutz steht, eventuell demnächst abgerissen wird, weil stattdessen da die Garnisonskirche wieder erstehen will, also wo man praktisch Preußen wählt anstatt der DDR und man halt nochmal die Debatte führen kann, okay, welche Geschichte haben wir, woran wollen wir hier eigentlich erinnern?
Jetzt kommt von Georg Baselitz der berühmte Ausspruch, wer nicht wie er selbst früh in den Westen rübergemacht habe, der sei ein Arschloch. Und tatsächlich hat sich ja doch dieser Generalvorwurf, langweilige, staatskonforme Kunst zu machen, lange gehalten. Wer sind diese Künstlerinnen, diese Künstler, die jetzt im Grunde neu gewürdigt oder neu gesehen werden? Welche prominenten Namen sind da gerade wirklich groß im Kurs?
Also natürlich sind jetzt in diesen Ausstellungen so die Klassiker, also Heisig, Sitte, Wolfgang Matthauer. Und ich selber muss auch sagen, dass ich die auch gar nicht so wahrgenommen habe in den letzten Jahrzehnten, dass auch ich einfach mit dieser Ästhetik lange nichts anfangen konnte und erst praktisch so rückwärts über die neue Leipziger Schule, dann auch über Neo Rauch, wenn man dann Matthauer sieht und dann Neo Rauch, dann denkt man, ach Gott, da kommt es ja her, dann versteht man es wieder. Also ich finde es gerade auch ganz interessant, da zurückzugehen, aber es gibt halt auch heute viele Künstler, die damals eben überhaupt nicht so bekannt geworden sind, wie zum Beispiel Karl-Heinz Adler, das war so ein Post-Bauhaus-Künstler, der so eine konkretistische Kunst in der DDR gemacht hat. Und sowas wird jetzt halt auch gleichberechtigt gezeigt mit den Sachen, die damals eher ins System gepasst haben. Und ich glaube, das ist auch das Interessante, dass man jetzt zeigt, okay, das Bild war viel vielfältiger. Also Also Cornelia Schleime zum Beispiel ist auch in diesen großen Ausstellungen immer vertreten. Auf der einen Seite mit Ölmalerei, aber auf der anderen Seite auch mit ihren frühen, sehr konzeptuellen, auch sehr lustigen Sachen. Also da gibt es zum Beispiel ein Werk, wo sie auf ihre eigene Stasi-Akte reagiert und daraus eigentlich so eine Konzeptarbeit macht. Das heißt, es ist da eigentlich ein ganz vielfältiges Bild, was sich da jetzt zeigt.
Was die Konfliktlinie lokal versus global angeht, da stellen Sie die interessante These der Soziologin Cornelia Kopetsch vor. Die macht in ihrem Buch Die Gesellschaft des Zorns klar, wie die doch ach so global denkende Kulturelite am Aufstieg des Populismus beteiligt ist. Also wie das? Das ist ja erstmal ein Widerspruch. Eine globalisierte, liberale, wendige Elite, die sich Toleranz und Diversität auf die Fahnen geschrieben hat. Wie kann die am Ende genau gegenteiligen Strömungen in die Hand spielen?
Indem sie sich, das hat Cornelia Kopetsch mir sehr plausibel gemacht, nach unten abschließt. Also das heißt, dass diese globale Elite, wo ja aus meiner Sicht eigentlich der Kunstbetrieb das herausragendste Beispiel ist. Also die Künstler, die sind ja praktisch an der Avantgarde von dieser Veranstaltung. Also die sind ja wirklich alle total global unterwegs. Das Kunstsystem denkt ja gar nicht deutsch. Also wir selber, als wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt mal einen Schwerpunkt über Deutschland, waren wir erst so ein bisschen, mein Gott, können wir das überhaupt bringen? Ist das nicht total rückwärtsgewandt? Und dann so, nein, also das ist wichtig. Wir haben gerade eine politische extrem gespalten eine aufgeladene Situation. Es wird die Wahlen geben im September. Es gibt diese ganzen Debatten in Deutschland. Wir müssen mal gucken, was hat das mit uns zu tun? Und das ist halt eins davon. Also, dass praktisch so eine globale Elite sich total abgekoppelt hat von dem Rest der Gesellschaft und sich sozial abschließt, sich auch ökonomisch abschließt. Also, es gibt ja auch Statistiken darüber, dass die Aufstiegschancen viel schlechter geworden sind in den letzten Jahrzehnten und dass das natürlich auch eine berechtigte Wut erzeugt oder ein berechtigtes Gefühl, okay, das hier hat hier alles nichts mehr mit mir zu tun, was hier so eine Meinungselite vorgibt. Und das hat für mich dann auch sehr viel wiederum zu tun gehabt mit dieser Ost-West-Geschichte, weil das ist natürlich auch so eine exemplarische Geschichte darüber, was passiert, wenn eigentlich einem Teil der Bevölkerung so abgesprochen wird, mitzumachen oder plötzlich, wenn plötzlich deren Biografien, deren Wissen, deren Kenntnisse nicht mehr relevant erscheinen, weil sie einfach unter die Räder einer Gesellschaft geraten, wo andere Werte gelten als ihre Werte. Und dass das natürlich, dass man dann auch nicht sagen kann, ach, die sind mir egal, die sind ja blöd, die verstehen wir nicht, sondern dass es darum gehen muss, das auch anzuerkennen. Und dass es auch letztlich sowas wie jetzt deren Kunst anzuerkennen, dass das auch ein Weg sein kann, da wieder rauszukommen.
Ihr hochinteressantes Interview mit der Autorin Cornelia Kopetsch ist nachzulesen in der neuen Monopol-Ausgabe. Elke Buhr ist Chefredakteurin des Magazins für Kunst und Leben. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Danke Ihnen.
Auf der Liste der UNESCO für immaterielle Kulturgüter stehen auch Brauchtümer, Bräuche, zum Beispiel wie der mehr oder weniger beliebte Karneval oder auch Handwerkskünste wie das Glockengießen. In Deutschland und Finnland macht sich jetzt eine Initiative dafür stark, der sogenannten Demoszene den Status des immateriellen Weltkulturerbes zu verleihen. Das Besondere daran ist, die Demoszene mit ihren programmierten und live berechneten animierten Filmen wäre das erste rein im Digitalen entstandene Kulturgut auf dieser Liste. Mario Müller war am Wochenende in Köln bei der Evoke, einer sogenannten Demo-Party, wo die Initiative den Szenemitgliedern vorgestellt wurde.
Ihren Namen hat die Demoszene von den Demos, einem Begriff für digitale Kunst aus der frühen Zeit des Heimcomputers. Damals in den 80er Jahren kopierten jugendliche Hacker Computerspiele. Sie knackten den Kopierschutz und hinterließen, als eine Art Visitenkarte ihres Erfolgs, eine kleine Animation. Die durfte nur wenige Zeilen lang sein, um mit auf die speicherplatzarme Diskette zu passen, und sie musste in Echtzeit berechnet werden. Damals galt das noch nicht einmal überall als illegal, und der Hacker trieb auch eher kreative als kriminelle Energie an, wie der Zürcher Historiker Gleb Albert erklärt.
Also es sind keine irgendwie Hacker, die von dem Wunsch beseelt sind, allen irgendwie freie Spiele zur Verfügung zu stellen. Sondern es ist wirklich ein interner Wettbewerb, wer knackt am schnellsten und wer knackt am effizientesten.
Mit Hilfe der raubkopierten Spiele verbreiteten sich die Echtzeitanimationen schon in den 1980er Jahren über europäische Grenzen hinweg. Die Floppy-Disketten wurden per Post verschickt, später in Vorformen des Internets digital verbreitet. Mit dem Hunger nach mehr Speicherplatz und dem Durchgreifen der Strafbehörden gegen Softwarepiraterie entstanden die ersten Demo-Partys. Ohne raubkopierte Spiele, aber mit dem Wettbewerb der Programmierer im Mittelpunkt. Heute haben die Demos eine ganz eigene Ästhetik, die einem dennoch vertraut vorkommen kann, wie Tobias Kopka sagt, einer der Initiatoren des Antrags.
Wenn Sie sich erinnern an Bildschirmschoner früher, also so wabernde Objekte, die über dem Bildschirm sich bewegen, in Spiralen, in Kreisformen, in Tunnels, in quadratischen Objekten, das hätten auch Objekte von der Demoszene sein können. Also das sind Ästhetiken, die algorithmisch, also durch Software, produziert werden.
Dieser Umstand macht den geplanten Antrag, die Demoszene auf die UNESCO-Liste setzen zu lassen, für andere Vertreter und Sammler digitaler Kunstformen interessant. Institutionen wie die Dänische Nationalbibliothek oder das Finnische Spielemuseum. Die Demoszene ist dabei ein Sinnbild für digitale Werke und Güter. Und vor allem für die Schwierigkeiten, eine Kunst zu erhalten, die auf veralteten Geräten entstanden ist. Tobias Kopka.
Software, die auf Computern vor 5 oder 10 Jahren manchmal abgespielt wurde, funktioniert heute nicht unbedingt mehr. Und dann haben wir schon die ersten Probleme, dass wir stark emulieren müssen, also künstliche Umwelten schaffen müssen, die simulieren, wie ein Computer zu einer früheren Zeit mal war, um die Software darin abspielen zu können.
Hinzu kommt als Herausforderung, die Demoszene hat schon immer vorhandene Programmierfehler genutzt, um die Grenzen des technisch Möglichen zu verschieben. Das lässt sich ohne die Originalhardware kaum emulieren. Deshalb finden sich heute noch viele C64- oder Amiga-Rechner auf Demo-Partys. Historiker Gleb Albert erhofft sich von einem möglichen Erfolg der Initiative auch einen objektiveren Blick der Wissenschaft auf die Demoszene.
Der Löwenanteil der historischen Aufarbeitung des, sagen wir mal, Computeruntergrunds liegt eigentlich immer noch bei den Veteranen selbst. Also das heißt, da geht es dann eher um solche Heldengeschichten, um Geschichten des Erwachsenwerdens, um Geschichten der Professionalisierung. Aber wirklich die Szene als sozial- und kulturhistorisches Phänomen, die ist noch sehr, sehr wenig auf dem Schirm. Durch so eine Anerkennung der Demoszene als immaterielle Kultur könnte sich das vielleicht ändern.
Ein wichtiger Schritt wurde bei der Demoparty in Köln gemacht. Innerhalb der Szene wurde diskutiert, ob die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit für Nachwuchs sorgen könnte oder der kleinen Szene sogar schadet. Am Ende aber gab es Zuspruch für die Mission Weltkulturerbe. So auch von Geraldine Zapf. Sie ist erst seit 3 Jahren in der Szene aktiv und gehört damit zu den jüngeren Teilnehmerinnen.
Ich befürchte natürlich, wie das mit der Nerd-Szene war durch Fernsehserien wie The Big Bang Theory, dass viele Hipster sich einem Trend anschließen, aber da wurde mir gerade ganz eindeutig widerlegt in der Diskussion. Die Leute, die bleiben halt nicht lange und ich hoffe mir einfach, dass wir mehr Leute begeistern können, mehr Leute auch in meinem Alter und eine Szene erhalten können, die sonst leider aussterben würde, weil wer heutzutage hat noch einen Commodore zu Hause?